Captain, wir haben. Captain, warum sehen Sie auf einmal so anders aus und haben eine Glatze?
Nummer eins, machen Sie es einfach so.
Das ist Nummer eins, ich habe einen Namen.
Ich kann mir nicht jeden Namen merken.
Ich habe eine Verabredung mit der Ewigkeit und ich möchte nicht zu spät kommen.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu Trek Talk, Teil Nummer 4 unserer Reihe, in der wir die Star Trek Kinofilme bis aufs Mark durchanalysieren und durchexerzieren, natürlich ohne Trekkie-Nerd-Perspektive, sondern ja, Otto-Normalschauer-Blick, den wir da drauf werfen. Und wir, das sind Christian, ich und Marius, hallo.
Ja, frisch, frei und fröhlich gucken wir auf Star Trek.
So ist es. Und wir haben einen Generationenwechsel vor uns. In den letzten drei Teilen haben wir ja die 6 Filme rund um Captain Kirk, alias William Shatner, durchgenommen. Und jetzt sind wir in der neuen Generation im nächsten Jahrhundert angekommen, rund um Jean-Luc Picard.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe gedacht, ja, die sind auch berühmt, ne? Also da kennst du auch die Namen und irgendwie die Zusammenhänge und sonst was. Ein Scheiß, weiß ich. Ja. Also, holy shit, wenn man da nicht die Serie gesehen hat. Also bei den Alten, das ist so die Crew, die hat man alle schon gesehen, die sind Popkultur und sonst was. Und ja, Picard, den Namen, und natürlich James Stewart, nee, wie heißt er?
Patrick Stewart.
Ist natürlich auch eine große Nummer. Und
ja, vor allem über diese Parodien, ne? Sinnlos im Weltraum?
Ja, diese, ja, genau.
Fandubs.
Ja. Ja, wobei ich auch lange gedacht habe, das war wirklich, der ist wirklich so dudelig. Und wenn man den gleich den Film sieht, so weit weg ist es auch nicht. Oder man weiß auf jeden Fall, woher diese Sinnlos im Weltraum-Parodien herrühren, warum die gerade zu der Serie vielleicht ganz gut passen oder für diese.
Die Memes.
Nächste Generation. Die Memes, genau, ja. Auf jeden Fall haben sie alles dafür getan, die neue Crew schön abzugrenzen zur alten Crew, was uns vor einige Herausforderungen stellen wird, auf jeden Fall. Vor allen Dingen neue Namen und neue Gesichter. Und also, ich bin ganz ehrlich, ja, Jean-Luc Picard kennt man. Nummer 1 wusste ich auch mehr, dass das Jonathan Frakes ist. Ich wusste auch nicht mehr, dass der einfach nur Nummer 1 genannt wird. Mhm. Und nicht, du hast im Vorfeld genannt, wie er wirklich heißt.
Riker. Erster Offizier.
Und Data. Data wusste ich noch, dass das so ein Computer.
Den kannte ich auch nur bisher aus dem bekannten Meme mit der Pfeife. Aber, also, dass er blass ist, wusste ich, aber dass das ein Android ist zum Beispiel, war mir auch völlig unbekannt.
Ich wusste tatsächlich, dass er diesen Gefühlchip irgendwie intus hat. Das war mir auch noch irgendwie bekannt. Und dass es irgendwie einen Klingonen da auch gibt. Das war's.
Okay. Wusstest du schon mal mehr als ich. Auf jeden Fall.
Aber, also deren Zusammenhänge, wie deren Charakter jetzt ist und sonst was, das war auf jeden Fall eine Erarbeitung während der Filme. Und hat mich schon fast dazu getrieben, die Serie zu schauen, damit ich da irgendwie durchblicke. Ist auf jeden Fall nicht so smooth gemacht wie bei den Alten, oder man hat die Alten einfach mehr im Kopf. Keine Ahnung.
Ja.
Aber wir müssen irgendwann anfangen machen.
Filme. Über die neuen Filme vielleicht auch, falls man die schon gesehen hat. Falls man die eher gesehen hat, ja, als die alten.
Das kann auch sein.
Naja, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir schauen mal, wie sich das auf unsere Wertung niederschlägt, die wir jedem Film geben. Und die da reicht von 1 bis 5 Photon-Torpedos, nicht wahr?
So ist richtig, genau. Und beim nächsten Mal, wenn wir quasi diese nächste Generation abschließen, gibt es nochmal einen Überblick quasi, wie viele Punkte oder sonst was gibt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Excel-Tabelle nicht vor mir habe. Das sage ich jetzt nicht deswegen. Nein. Sondern um die Spannung nochmal zu erhöhen und damit auch ihr die nächste Folge hört.
Und damit wir auch gleich in die erste Filmbesprechung hineinstarten können, noch ohne weitere Umschweife.
Ja, mit dem guten alten Herr Shatner.
Genau. Denn wir haben fliegenden Wechsel in Star Trek Generations, beziehungsweise im deutschen Titel Star Trek Treffen der Generation.
In einem weit entfernten Bereich unserer Galaxie wird ein geheimes Observatorium angegriffen.
Das ist nunmehr der 7. Kinofilm im Star Trek-Universum, erschien 1994 und damit auch im Jahr, in dem die Serie rund um Picards Crew, nämlich Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, beendet wurde. Die lief von 1987 bis 94 und dieser Film hier, wie gesagt, im letzten Jahr dieser Serie. Wir wissen noch nicht ganz. Wir hätten wahrscheinlich recherchieren können, ob es nach Ende der Serie oder quasi vor der letzten Folge erschienen ist. Haben wir nicht getan.
Hätten wir aber
vorbereitet hier.
Naja, also das Konzept dieser Podcast-Reihe ist ja, dass wir keine Trekkies sind und keine Ahnung haben. Deswegen ja. recherchieren wir natürlich nicht. Ja.
Aber Wikipedia sagt mir, der Film kam Ende November 94 in die US-Kinos und im Februar 95 nach Deutschland. Und so rein von der Wahrscheinlichkeit her, meine Ende November, also sehr wahrscheinlich ist er nach Ende der Serie dann erst angelaufen.
Wir gehen davon aus, ja.
Ja, und trotzdem wird hier die Brücke zur alten Crew geschlagen, denn was mich überrascht hat, was du mich ja schon in der letzten Aufnahme hast du mich ja schon damit überrascht, wir sehen tatsächlich nochmal Kirk und seine alte Crew wieder. Der Film beginnt erstmal im 22. Jahrhundert. Nee, doch, 23, nee, was? 23. Jahrhundert, so, 23. Jahrhundert, dem Originaljahrhundert quasi. Und es gibt eine neue Enterprise, die Enterprise B? Fragezeichen?
Die neue auf jeden Fall. Sie wurde neu gebaut, blitzblank poliert.
Genau. Neuer Captain, neue Crew. Aber der gute Kirk und die Teile der Originalcrew sind noch mit dabei beim Jungfernflug, so als PR-Maßnahme. Und es gibt aber einen Notruf und sie retten ein paar, die Besetzung eines Raumschiffes vor einem seltsamen Energieband, das aber auch das Schiff erfasst, beschädigt und Kirk verschwindet, ist weg, mutmaßlich tot, aber ist er natürlich nicht. Wir sehen ihn später wieder, nämlich im 24. Jahrhundert, 80 Jahre später. Da ist dann Picard mit seiner Crew unterwegs und ja, um einen gewissen Dr. Zorin, einen von den Geretteten des Schiffs damals, aufzuhalten, der hat nämlich Bock, Sonnen in die Luft zu jagen, um dieses Energieband zu verschieben, gravitationsmäßig, um damit in den Nexus gelangen zu können, ein magisches Reich, in dem keine Zeit existiert, in dem alles glückselig ist und wo auch Kirk gefangen ist, wie sich dann herausstellt.
So ist es, vielleicht noch, weil wir es vergessen haben, am Anfang zu sagen, wir haben hier spoilerfrei, ne? Alles, was Star Trek, unser Wissen an Star Trek belangt, wird auch rausgehauen und auch unser Unwissen ebenfalls. Genau. Übrigens, Enterprise D ist dann unter Jean-Luc Picard zumindest.
Genau.
Wikipedia mich nicht anlügt, und wann ist das schon mal passiert? Ja, um ehrlich zu sein, storymäßig kam ich irgendwann nicht mehr so ganz mit. Also, ich wusste zwar grob, worum es geht, ständig, aber was jetzt genau der Plan von Malcolm McDowell hier als Oberbösewicht, ich sehe ihn ja immer gerne, und hier in der Hauptrolle zu sehen, was jetzt genau sein Plan ist und wie er das genau machen will. Irgendwie bin ich da mal zwischendurch nicht eingenickt, vielleicht mal zu sehr aufs Handy geschaut.
Das kann ich dir noch erklären.
Bitte?
Da gibt's halt dieses Energieband, was sich quasi einmal durch den Kosmos zieht, alle, was war's, 27 Jahre oder sowas, kommt das immer wieder vorbei. Natürlich. Und er will Sonnen zerstören, damit sich Gravitation im Kosmos so verändern, dass dieses Energieband ihn genau auf dem Planeten, wo er ist, erfasst.
Okay, also er bringt auf jeden Fall sehr, sehr viele Wesen um sein Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist der wichtige Kern Teil an dieser Stelle. Ja. Genau, und Jean-Luc und seine Freunde wollen ihn natürlich aufhalten.
Wollen wir noch mal vorher beim Prolog in Anführungszeichen anfangen? Bei der Vorgeschichte, die auch so 20, 30 Minuten fast
sehr lange drunter. Ja, ja, genau, sehr, ja. sehr lange ja. Entgegenkommt.
Fand ich das mal schön, den kompletten Auftakt dieses Films. Man sieht irgendein Objekt durch den Weltraum schweben. Es deutet sich an, es ist Glas und es ist eine Flasche, die letztendlich auf ein Schiff prallt und zersplittert. Und ich fand das erstmal eine schöne Sequenz, weil sie so überraschend ist und gleich so ein bisschen Humor mit reinbringt, dass so eine Schiffstaufe funktioniert offensichtlich, dass einfach durch die Schwerelosigkeit eine Sektflasche geschmissen wird auf das Schiff.
Ich fand ehrlich gesagt ein bisschen, also erstmal sieht die CGI-Flasche ein bisschen dumm aus, ein bisschen merkwürdig, und auch die Musik ist an sich, der ganze Film, die Musik tatsächlich hier mal kritisch zu betrachten. Dennis McCarthy ist dafür verantwortlich. Knallt nicht so wie bei anderen Star Trek-Filmen, wie ich finde, und auch der Anfang ist eher so ein bisschen mühselig. Aber ja, du hast recht, der Humor wird so ein bisschen abgesteckt. Ich mochte an sich den Anfang ganz gerne, auch weil du so die alte Crew hast, die dann auch darüber labern, dass sie alt geworden sind, ne, und hier nur noch PA-Figuren sind und das gar nicht mal so toll finden, aber halt so mitmachen. Ich fand es ein bisschen schade, dass im Laufe des Films natürlich story-relevant, aber dass nur noch Kirk quasi eine Rolle spielt. Ne?
Ja.
Sondern, ja. Und alle anderen nicht mehr so. Das war ein bisschen schade, aber zumindest haben wir hier nochmal, wen haben wir mit dabei?
Wir Walter haben König und
Chekhov, genau, Scotty und ich meine auch Uhura, oder?
Ich glaube auch Uhura ist auch mit zu sehen, ja.
Der ist hier nicht in den Credits drin, aber ja.
Kein Spock.
Nee, ich glaube, Leia Nimoy hatte da wirklich keine Lust mehr. Sonst hätten sie ihn bestimmt auch noch eingebaut.
Wahrscheinlich nicht, nee. Aber auch nochmal schön zu sehen, ne, wenn dann dieser Notfall eintritt und das Schiff ist ja noch nicht komplett fertig, die Photon-Torpedos kommt erst nächsten Dienstag. Wie er dann so, wie es ihn wirklich in den Fingern juckt, auf den Kapitänssessel zu gehen und dann aber doch sein Ego überwindet und den eigentlichen Captain machen lässt, während er irgendwo in Maschinenraum geht, um irgendwas zu machen. Also da kommt noch mal der alte Kirk raus.
Ja, natürlich, der alte Kirk ist noch, du kriegst Kirk nicht aus Kirk. Und, aber erstmal war ich natürlich verwirrt, hab gedacht, der deutsche Titel lügt mal wieder, ne? Die treffen sich gar nicht. Weil, stellt sich raus, es spielt in komplett anderen Jahrhunderten. Wir als unwissende Menschen wussten das natürlich auch nicht. Und ich dachte halt, die Crew, die dort dabei ist, ist halt die Picard-Crew, aber ist sie offensichtlich nicht, sondern irgendeine random Crew, die zwischendurch mal die Enterprise.
Ja, oder ich dachte zumindest, dass sich wirklich die Crews komplett treffen über irgendeinen zeitlosen Ort, wisst ihr, dass da ganzen Crews reingeraten und dass halt mehrere Leute treffen.
Dass so die Alten auf die Neuen treffen. Ne? Genau. Habe ich auch gedacht. Der deutsche Titel ist da schon, also, ich meine, die Generationen treffen sich, aber halt nur die Kapitäne. Also, ja, bisschen schade. Naja, dann geht's erstmal auch ein bisschen random weiter, denn
Holodeck Lab.
Genau, erstmal sind wir auf dem Schiff. Und es wird gefrotzelt, gewitzelt, was ich auch erstmal ganz schön finde. Also die ganze komplette Crew ist auf einem Holoschiff.
Eine historische Korvette, so wirklich so 16. 17. Jahrhundert.
Genau, wir haben wirklich hier Flug der Karibik-Vibes theoretisch. Und ein Kadett wird zum Leutnant erwähnt. Es ist auf jeden Fall der Klingone, zumindest sieht er so aus.
Sein Worf Name, heißt er.
Worf, natürlich. Und dann gibt's halt so ein paar Spielereien, sie werden über die Planke geschmissen, so als Witz. Und hat mir schon mal ganz gut geholfen, die verschiedenen Charaktere klarzumachen und auch die Crew, Sympathien quasi unter den Crewmitgliedern klarzumachen oder wie die Crewmitglieder miteinander umgehen. Weil, wenn man die Serie nicht gesehen hat, braucht man da ja auch ein bisschen Wissen rein.
Ja, ja, wobei, also gerade die weiblichen Figuren, finde ich, bleiben sehr blass im Gegensatz zu den männlichen.
Ja, fairerweise spielen sie auch in dem Film nicht so eine große Rolle.
Ja, aber also ich weiß bis jetzt nicht, sind das mehrere? Sind das so zwei, drei Frauen, die da irgendwie unter den Offizierinnen sind? Oder
die sehen auch noch gleich
so
aus.
Eine? Ja. Also, ja, irgendwie, also es mangelt aber auch so an Präsenz und unterschiedlicher Charakterisierung gerade unter den Damen.
Die Männer sind so verschiedene Alien-Rassen und sind irgendwie charismatisch und haben dort klare Rollen, irgendwie Kapitän und erster Leutnant und sowas. Und die Frauen sind, also eine Ärztin auf jeden Fall, das habe ich mitbekommen. Mhm. Aber sie haben auch irgendwie ähnliche Frisuren, so End-80er, 90er Toupet-Frisuren. Und unterscheiden sich nicht so stark, tatsächlich, habe ich auch das Gefühl. Ja. Aber ey, wenn ihr draußen Star Trek-Fans seid und sagt, ey, in der Serie haben die krasse Charakterentwicklung und sonst was und die ist einfach schon da vorbei und deswegen sind die alle, schwimmen da vor sich hin, sagt es gerne auf kinotagesstätte.com oder in den Kommentaren bei Spotify. Ich habe gemerkt, mittlerweile, wenn man einen Kommentar bei Spotify schreibt, dann ist der automatisch zugelassen. Also ihr könnt irgendwie einen Schwachsinn reinschreiben, bis ich die lese. Dauert es ein bisschen. das könnt ihr machen oder uns bewerten. Das wollte ich am Anfang jeder Folge machen. Jetzt ist mittendrin.
Naja, 15 Minuten geht doch als Anfang.
Es kommt auch an, wie lange die Folge geht.
Ja.
Gut,
genau. Und auch ganz wichtig, erstmal zu Data vielleicht, auch eine wichtige Figur, der Android, der die Menschheit gerne verstehen werden möchte, der menschlich werden möchte, der sich einen Emotionschip einsetzen lässt, um menschliche Empfindungen, Gefühle selber zu verspüren, zu empfinden.
Genau, auch da sind wir wieder, das ist eine klare Figur, der hat eine klare irgendwie Wissensdrang, irgendwie eine Aufgabe, ist relativ präsent drin, hat eine eigene Art von Humor, wird ja, relativ. Ja, ein
Humor, der sehr nervig ist, direkt mal, und ihn gar nicht mal so sympathisch macht direkt.
Ja, ich fand Data auch, es war immer so eine Mischung aus, boah, das ist schon die nervigste Figur, aber irgendwie auch eine Figur, die ich wenigstens unterscheiden kann von allen anderen. Deswegen fand ich seine Präsenz dann schon ganz gut. Aber gerade in den actionreichen Szenen oder in denen, die ein bisschen fast schon alien-mäßig angehauchten Szenen, wo sie irgendwie auf der Suche sind durch verlassene oder angegriffene Raumschiffe, wenn der da irgendeinen Spruch macht, fand ich auch eher anstrengend. Würde mich auch interessieren, wie der so in der Fanbase angesehen wird. Ich glaube, relativ gut, weil er ist halt bekannt bis heute. Ja, aber er soll irgendwie, glaube ich, auch so Leonard Nimoy ersetzen. So ein bisschen mit den Emotionen, halt, dass die gleichen Gags und gleichen.
Ja, aber also dafür ist er wirklich deutlich mehr als Comic Relief Charakter angelegt, ja, finde ich.
Stimmt.
Ja, und dann kriegen sie einen Notruf von der Raumstation, da liegt alles in Trümmern, da popeln sie den Dr. Sorin aus den Trümmern, und der will seinen Experiment weiter fortführen und jagt dann da die eine Sonne in die Luft. Das ist das erste Mal. Und dann droht er noch, eine zweite Sonne zu zerstören. Mithilfe zweier klingonischer Schwestern, die da in ihrem Schiff unterwegs sind.
Ach ja,
die auch nochmal Stress machen, die den Techniker der Enterprise entführen. Daraufhin gibt es dann noch ein Gefecht zwischen diesem Klingonenschiff und der
Enterprise. Setzen sie nicht noch jemanden eine Kamera ein?
Ja, das ist dem Techniker. Ja, genau. Dem Techniker, genau. Ja. Also ich muss sagen, so komme schon dahin, dass die Inszenierung der Weltraum-Action einen deutlichen Sprung gemacht hat. Fand ich schon ganz am Anfang mit der Enterprise in diesem Sturm, in diesem Energieband, das sah schon sehr, sehr gut aus, auch wenn es dann Gefecht zwischen der Enterprise und dem Klingonenschiff gibt. Das ist ein cooles, kurzes Gefecht, und dann wird ja die Enterprise so schwer beschädigt, dass sie auf diesem Planeten abstürzt. Und das ist auch noch mal so ein Money-Shot, ne? Wenn sie da über den Boden schleift, diese Untertassensektion, und alles nach oben breit und die Bäume weggerissen werden. Gut, die Grashalme sind alle ein bisschen zu hoch. Ja, aber es hat was Physisches. Also es ist nicht aus dem Computer, es wirkt sehr handgemacht.
Du meinst den Absturz an sich, diese Sequenz?
Genau.
Genau, ja, die ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. Ich dachte auch so, irgendwo erkennt man das auf jeden Fall, dass das quasi Modelle Figuren sind oder Modelle, genau. Aber nee, es ist tatsächlich eine sehr gute Mischung aus handgemacht und wahrscheinlich auch ein bisschen CGI, aber man erkennt es nicht so stark. War ich auch verwundert, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Sequenz dachte ich auch, huch, das sieht nicht mehr so aus, wie sie rütteln sich einfach einmal durchs Studio.
Ja, war offensichtlich so teuer, dass wir es gleich noch ein zweites Mal später zeigen.
Ja, gut. Ja, wenn du einmal einen Money Shot hast, dann musst du noch ausspielen. Ja. Regie übernimmt übrigens David Carson, falls ihr den nicht kennt, ich auch nicht. Hat relativ wenig gemacht, was man kennt. Unstoppable. Von 2004. Kennt man vielleicht noch als Film. Sonst relativ viele Serien. Unter anderem.
Auch ein paar Star Trek-Folgen, ja. Serienfolgen schon.
Genau, auch bei Deep Space Nights und sonst was. Als letztes steht hier bei Wikipedia auf jeden Fall die Dresden Files.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Muss ich mich mal reinlesen, was das ist. Ach ja, es geht um den Privatdetektiv Harry Blackstone Copperfield Dresden.
Ernsthaft?
Spezies Zauberer.
Okay, klingt abgefahren. Nun gut, die Inszenierung schwankt, würde ich sagen, von, sieht richtig krass gut aus, und wie haben sie das gemacht zu dem Zeitpunkt, und hatten wohl auch ein bisschen Budget, ich glaube irgendwas von 35 Millionen habe ich gelesen, und wir sind halt immer noch irgendwie in dem 90er-Jahre CGI. Ja, ich bin gerade überlegen, wo nochmal die Szene hinkommt, wenn sie, wenn dieses Blut durch den Orbit driftet. Ist das der Film oder ist das der nächste? Helf mir.
Wenn das Blut durch den Orbit trifft, das müsste der nächste sein, wenn sie da ihre Schwerelustsequenz außerhalb des Schiffes
haben. Ja, genau, das ist der nächste, ne? Ja, genau, das sah interessant aus. Aber dazu kommen wir dann gleich. An sich fand ich die Story und alles relativ vergessenswert. Es war genug, um mich bei der Stange zu behalten, dass ich jetzt nicht komplett abgedriftet bin, aber Details kann ich dir kaum noch sagen. Ich finde, die Darsteller und Darstellerinnen retten das Ganze so ein bisschen, und ich habe eher Momente im Kopf und was die Charaktere machen, als jetzt wirklich Story und Lore und sowas dahinter.
Also Picard beamt sich dann ja runter zum Planeten, auf den Planeten zu Sorin, der da in seiner Antennenanlage rumfuchtelt.
Genau, zum Beispiel der Zweikampf ist in Erinnerung.
Okay. Ja, der Zweikampf, okay, zweite Männer kämpfen gegeneinander. Nee, ich meine, was davor passiert, Sorin ist halt da so abgeschirmt durch so einen Schutt und dann setzt sich Picard halt davor auf so einen Stein und denkt mal nach und wartet ab und dann.
Ja, aber das ist doch.
Ach, da gibt's halt eine Lücke zwischen den Steinen, da kann ich mich ja halt durchquetschen
das
vielleicht.
Das ist doch der Unterschied zu Kirk. Kirk hat es irgendwie wahrscheinlich mit Steinen draufgeworfen oder sonst was oder mit Gewalt versucht und so. Picard kommt mir vor, als wäre es der Überlegte, der bisschen merkwürdiger auch, aber.
Bisschen halt merkwürdig? Also, ich möchte mal an die Szene relativ früh erinnern, wo er da seine Lebensgeschichte ausbreitet oder vom Verlust seines Neffen erzählt. Und es ist jetzt bei mir schon ein Weilchen her. Ich habe mir notiert, Picard weint über toten Neffen. Zitat, naja, das ist nun vorbei. Buch zugeklappt. Es fand ich seltsam, dass er, also, ob es an der Synchro lag, ob es am Schauspiel lag, aber wie er da so flennt über seinen toten Neffen, fand ich etwas übertrieben und dann dieses plötzliche, naja, das ist jetzt vorbei. Buch zu.
Ja, ist schon ein bisschen weird. Nee, er ist schon ein bisschen weird. Also auch der nächste Film macht das relativ deutlich und auch die Memes, die es ja zu Genüge gibt aus der Serie, machen das so ein bisschen deutlich, dass Patrick Stewart den Charakter schon nicht als goldenen Helden, quasi nicht so wie Kirk, der sich selber, oder William Shatner, der sich ja, wenn es immer als er selber die Macht hatte, hat er sich ja schon selber als der Held inszeniert und der quasi alles kann, erinnert dich da irgendwie an die Bergsteigsequenz oder so.
Ja, aber ich will jetzt hier auch keine psychologische Diagnose stellen, aber ich finde schon, Picard ist von gewissen Stimmungsschwankungen gekennzeichnet, so als Charakter.
Aber es macht ihn interessant auf jeden Fall, das würde ich sagen. Und ein bisschen schwer fassbar, ja, aber trotzdem, ich mochte das, dass er sich schon sehr, sehr abgrenzt zu Kirk und nicht nur, weil er jetzt ein bisschen überlegter vorgeht, sondern auch, weil er trotzdem Gefühle hat und denen irgendwie dann auch nachgeht. Vielleicht nochmal deutlicher am nächsten Teil. Ja, hier gestellt
er sich auf jeden Fall. Ich würde Kirk als deutlich mehr als Bauchmensch bezeichnen. Ja,
absolut.
Und das wird ja dann auch, wenn sich dann beide letztendlich begegnen in diesem Nexus, nochmal umso deutlicher, wie groß der Kontrast zwischen den beiden ist. Picard, der so wirklich versucht, abgeklärt und mit rationalen Argumenten versucht, ihn zu überzeugen, hey, das ist gar nicht real. Und Kirk macht sich da sein Spiegelei und hackt Holz und erfreut sich an den schönen Dingen des Lebens irgendwie. Und das ist so.
Hast du die Regeln dieses Nexus verstanden?
Naja, das ist halt ein Ort ohne Zeit, an dem halt alles, was da drin ist, ist quasi gleichzeitig. Und es werden die kühnsten Träume, die innersten Träume einer der Personen, die da drin sind, erfüllt. Deswegen will Sorin ja auch zurück, weil das so toll war und weil das ist so paradiesisch ist, aber gleichzeitig auch so die Verführung des Irrealen, des Traums. Du lebst in deinem Traum.
Ja, ja, aber wie quasi Picard jetzt zu Kirk kommt, wie sie da rauskommen, wo Sorin in dieser Welt ist, in diesem Nexus.
Dass da hilft Whoopi Goldberg, dass sie sich begegnen und rauskommen.
Die hilft immer weiter, das ist absolut richtig, immer gerne gesehen. Nicht im Abspann übrigens, ich habe versucht rauszufinden, warum.
Ich glaube, die wollte einfach mitmachen. Die hat auch wohl keinen Cent Gage genommen für den Film.
Also sie ist auch in der Serie wohl drin, sie ist einfach großer Trekkie. Mhm. Und da in verschiedenen Folgen genau in dieser Rolle halt, so als Medium. Und genau, sie, also laut Reddit, das ist jetzt die Quelle hierfür, das ist ein bisschen schwierig, hat sie wohl gemeint, dass ihr Name zu groß ist einfach, also dass sie ein zu großer Star ist und sie wollte keine Aufmerksamkeit nehmen von.
Ja, von gerade zu der Zeit war sie tatsächlich.
Ja, absolut, Star. Also das stimmt auch, sie war riesiger Star, Ende der 80er, 90er, darf man nicht vergessen. Ja, aber trotzdem schön, sie zu sehen. Also
ja.
So, an sich so alte Haudegen, Michael McDowell, dann im Dreikampf mehr oder weniger mit Patrick Stewart und William Shatner. Sie machen auch alle Tage.
Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzugehen, nein, ich weiß es nicht. Ich habe so interpretiert, wenn du dir bewusst wirst, dass das nicht real ist und raus willst, dann kommst du auch raus. Wo sich dann bei mir auch die Frage stellt, warum all diese Leute, die sie da am Anfang gerettet haben, ne, und auch gerade Sorin, warum der überhaupt draußen war. Aber das wird auch nicht so wirklich erklärt. Es ist halt einfach ein mystischer Ort,
Genau, sie wurden ja irgendwie rausgeworfen, beziehungsweise rausgerettet, aber wollten gar nicht gerettet werden, beziehungsweise eher nicht. Hat deswegen natürlich auch so einen Hass irgendwie auf Kirk, aber ja, so hundertprozentig die Regeln dieser Welt habe ich jetzt auch nicht verstanden. Vor allen Dingen hätten sie es ja dann tausendmal probieren können. Ne? Also du hast ja dann so eine Zeitschleife, in der du immer wieder in diese Welt kommst, dich dran erinnerst, wieder zurückkommst. Irgendwie kommst du ja auch zeitlich dann vorher an, ne? Also bevor das Ganze passiert ist.
Ja, du kannst das Ding zu einem beliebigen Zeitpunkt verlassen.
Ja, ja, genau.
Ja, also warum sie nicht weiter vorne noch gestartet haben, eben, sondern halt wieder nicht, aber, ne. 10 Minuten bevor das Ganze, bevor sie eingesaugt werden, also dass sie einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben.
Nee, die sind wie ich, unter Druck geht's am besten.
Okay. Ja, aber nochmal, was die beiden sich erträumen, die beiden Kapitäne, ist ja auch schön, ne? Kirk, der ist in seinem Landhaus mit seiner Frau und das ist der Tag, an dem er seiner Frau gesagt hat, dass er wieder zurück zur Raumflotte geht. Das ist für ihn der schönste Tag, den es gibt. So einerseits wieder zu Hause, andererseits aber auch wieder der Aufbruch. Kirk kann einfach nicht ohne die Enterprise, ohne den Weltraum, ohne den Kapitänsposten. Mhm. Das macht er mehr als deutlich in diesem Film. Und Picard wiederum sehnt sich nach Familie. Ist da auf einmal an einem Weihnachtsabend mit sehr creepy Kindern, die da rumspringen und Papa, Papa, hast du Geschenke? Pack mit mir aus, bau mit mir meinen Modellbaukasten. Und das ist schon sehr creepy. Also,
ja, das ist ja sein toter Neffe dann auch, ne? Also,
da ist auch sein toter Neffe dabei, ja.
Ja, ja, also ich glaube, dass da würde die Serie wahrscheinlich deutlich mehr Kontext geben, denke ich mal, dass das irgendwie da große Storylines hat und so. Aber ja, für mich kommt es auch sehr.
Naja, das ist einfach so ein bisschen auch Holzhammer. Charakterisierung, ja. Ne? Du stellst den da hin am Weihnachtsabend mit seinen nicht existenten Kindern, die er sich aber wünscht. Und es ist klar, was so seine innerer Wunsch, geheimer Wunsch ist.
Absolut. Aber der Holzhammer funktioniert ja deutlich besser, wenn du halt schon eine emotionale Journey mit ihm hast. Ne? Also wenn das ja irgendwie der große Charakterbogen der dritten Staffel war oder so, dann wirst du ja quasi daran erinnert und dann funktioniert der Holzhammer wahrscheinlich besser wie ohne Kontext.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem allgemein, was ich hier in dem Film empfinde, was ich auch zum Teil im nächsten empfinde, aber gerade hier, ich meine, wir sind jetzt eine neue Crew, neues Jahrhundert, also in der Realität ein neues Jahrzehnt, du musst ein bisschen komplexer werden in der Erzählung, in den Charakteren und so weiter, völlig normal, aber für mich wird in diesem Film nicht genug aufgewandt an Zeit, an Writing, was die Komplexität dieser Charaktere mir verdeutlicht. Da nehme ich doch lieber die alten, simplen, vielleicht etwas klischierten Figuren aus der alten Crew. Die hauen sich ihre Sprüche um die Ohren. Sie sind vielleicht nicht psychologisch so komplex wie die aktuellen, aber ich finde, sie funktionieren besser. Das ist so mein Problemchen, was ich mit dieser neuen Crew aktuell noch habe.
Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie auch da irgendwie abgrenzen wollten zur alten Crew, dass die
ja, na klar.
Deutlich ohne die Serie funktioniert hat. Gut, es war auch deutlich mehr Zeit ja auch dazwischen, ne? Und das hier, ich meine, man muss sich ja reinversetzen, das war quasi ein Kinofilm für den Abschluss der Serie, so ungefähr interpretiere ich es. Und dann darfst du auch mehr reingehen und mehr in Insider gehen und sowas, finde ich auch, weil der ist ja nicht geschrieben dafür, dass du in 25 Jahre später irgendeinen Nicht-Fan vorsetzt. Sondern, quasi auch so ein,
absolut,
auch so ein Fanfilm.
Absolut. Aber aus der Perspektive bewerte ich ihn ja, jetzt natürlich. Halt heraus.
Ja. Können wir auch gerne machen. Jetzt.
Ich würde auch sagen, ich nehme ihm übel, okay, dass Kirk dann am Ende doch stirbt. Kirk wird in diesem letzten Kampf verletzt, tödlich verletzt und er stirbt und es ist jetzt wirklich ein endgültiges Ende für diesen Charakter und auch nicht unwürdig. Aber ich fand halt in unserem letzten Film in Star Trek 6, das war so ein schöner gelungener Abschluss so für diese Figur, also für die ganze Crew, aber auch für Kirk. Der muss für mich nicht im Grab landen am Ende, sondern es ist doch eigentlich das perfekte Ende für diese Figur, wenn sie in den Weltraum entflieht. Also ich hätte es mir sehr gewünscht, dass er wieder zurück in seine alte Zeit geht oder sich in den Ruhestand versetzen lässt oder so, weiß ich nicht. Aber
Rentenbescheid.
Für mich war einfach der Abschluss vom letzten Film so gelungen und jetzt müssen sie ihn umbringen. Oh, nee.
Ja, auch da wieder Spekulationen nur. William Shatner vielleicht hat sich extra reinschreiben lassen, damit er nicht nochmal zurückkehren muss. die Crew vielleicht hat das reinschreiben lassen, damit das auch wirklich abgeschlossen wird, damit jetzt nur noch Filme mit der neuen Crew geschehen.
Fun Fact, Shatner hat ja für den nächsten Film sogar vorgeschlagen, dass sie ihn wieder zurückbringen.
Ja, ich glaube, Shatner will auch in jedem Star Trek-Film wahrscheinlich irgendwie da noch ein bisschen abkassieren. Aber dann war es vielleicht eher die Crew, die gesagt hat, wir wollen hier einen klaren Schnitt haben zwischen alt und neu und dass der Film dient als Brücke und die Brücke muss aber danach eingerissen werden, damit man nicht wieder zurückläuft. Fand ich jetzt eine schöne Metapher. Und das geht halt am besten mit dem Tod. Ne? Also sonst wäre immer noch die Spekulation, kommt er irgendwie im nächsten Film nochmal und sonst was. Sonst lässt sie die immer noch so ein Hintertürchen offen. Ich hoffe, die nächsten zwei Filme geben mir nicht Unrecht und es wird diese Tür wird nicht nochmal aufgemacht. Wir werden schauen. Zumindest im nächsten ist es nicht so. Da geht's dann wirklich erstmal nur Wertung. Um die neue Crew. Erstmal Wertung, ja. Kann man machen. Also, storytechnisch ist mir jetzt nicht so viel hängen geblieben. Dafür dann schon von der Crew. Sind mir die jetzt so sympathisch wie die alte Crew? Nee. Aber trotzdem, das geht auch nicht so wirklich, weil die alte Crew deutlich mehr in der Popkultur halt einfach verankert ist und man einfach mehr mitbekommt. Und die hat es einfach mehr schwerer, diese neue Generation. Ich will gar nicht wissen, wie schwer sie es damals hatten. Ne, dieses Erbe anzutreten war wahrscheinlich auch echt schwer. Ich bin bei einer 3 von 5. Es war schon einfach ein unterhaltsames Abenteuer. Es hat schon irgendwie auch die Zeit, wie lange geht denn eigentlich? 118 Minuten.
2 Stunden.
Schon getragen, ne? Auch wenn ich jetzt nicht mehr alle Details weiß und die Story da auch nicht wirklich geholfen hat, um sich an die Details zu erinnern. Aber es ist Malcolm McDowell, hallo? Der war bei Clockwork Orange.
Als religiöser Fanatiker hier jetzt in dem Fall.
3 von 5.
Ja, in solchen Momenten wünschte ich mir, wir könnten halbe Photon-Torpedos vergeben, aber die würden nicht in der Kammer explodieren. Nee. Bei Letterboxd habe ich ihm 3 von 5 gegeben, aber ich muss sagen, so im Star Trek-Kontext und im Vergleich zu den vorherigen Filmen, die wir haben und zu dem Film, der noch kommt, ich komme nicht über eine 2 von 5 hinaus.
Heute bist du knallhart.
Ja. Mhm.
Heftig, heftig.
Wir wechseln so Rollen. Was? Bei Game of Thrones bist du hart, ja, hier bin ich hart.
Ja, schön. Unterschwellige Werbung für unsere Game of Thrones-Reihe, die wir ebenfalls haben und der ihr gerne reinschauen könnt, wenn ihr Game of Thrones mögt. Ich weiß nicht, wie groß die Überschneidungskette von Game of Thrones und Star Trek-Fans ist. Sind wir die einzigen zwei?
Sie treffen sich auf Nerd-Conventions, glaube ich.
Und beschmeißen sich dann gegenseitig mit Dreck. Keine Ahnung. Der nächste Film. Weniger albern, mehr Borg. Der erste Kontakt.
Ich habe soeben eine beunruhigende Meldung von Deep Space 5 bekommen.
Langstreckensensoren erfassten.
Ja, ich weiß. Die Borg. Setzen Sie Kurs auf die Erde. Maximum Warp.
96 sind wir. Und, oh Gott, ich weiß gar nicht, welches Jahr. Ich komme bei den Jahren durcheinander. Lass mal
schauen, jetzt sind wir alle 2 Jahre.
Wikipedia sagt.
96.
Ja, aber ich meine jetzt im Jahr, welchem fiktionalen Ach so. Jahr? Ach ja, der spielt 2 Jahre nach den Geschehnissen von Generations. Im Jahr 2373. Und wir machen hier in diesem Film auch schon wieder einen Sprung durch die Zeit. Nämlich anhand der Borg. Die Borg, eine Spezies aus kybernetischen Wesen, die alle so ein Kollektivbewusstsein haben, die greifen die Föderation an, die greifen die Erde an und Picard kann sie mit der Enterprise aufhalten, ihr Raumschiff. Da setzt sich aber ein kleines Böbbelchen ab, das in die Vergangenheit reist, der Erde. Und offensichtlich da versucht die Menschheit zu assimilieren in Gänze und die Enterprise fliegt hinterher ins Jahr 2063, 10 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg, wie gesagt wurde. Es ist der Tag oder der Vortag des ersten Kontaktes, also bevor ein gewisser Herr Cochrane in den Weltraum fliegt mit einem Warp-Antrieb und es zum Kontakt mit den Vulkaniern kommt. Und ja, das wollen die Borg verhindern. Und gleichzeitig die Enterprise übernehmen. Und ja, die Crew der Enterprise muss jetzt sowohl das eigene Schiff, die eigene Crew retten, als auch dafür sorgen, dass Cochrane diesen Start vollführt.
So ist es. Bei mir hängen geblieben, es wird gekämpft gegen die Borg und es geht um den ersten Warp-Antrieb in der Vergangenheit. Das war so was mein Kopf hängen geblieben ist. Und Captain Picard ein bisschen anders, wie wir im letzten Film gesehen haben. Es geht nicht mehr um die Trauer von toten Neffen, sondern um Hass. Hass auf die Borg. Und sein Trieb danach, Rache zu üben.
Ja, wird auch nur. Ich will Patrick Stewarts Schauspielfähigkeiten nicht in Abrede stellen. Aber es dauert eine Weile, bis das deutlich wird. Es gibt so ein paar sehr extreme Szenen, in denen das deutlich wird. Maschinengewehr, sag ich nur. Und ansonsten wird das eher behauptet und gesagt, als dass man es übers Schauspiel verspürt, dass er so ein Rachebedürfnis
hat. Hat schon so eine Ader da am Kopf, die da pulsiert, wenn er über die Borg redet.
Ja, also er wurde mal vor 6 Jahren von denen gefangen, assimiliert, kam aber irgendwie raus und will jetzt Rache üben. Wird auch sehr explizit verglichen, gleichgesetzt mit Captain Ahab aus Moby Dick.
Und ja, unterschwellig ist das wirklich nicht. Also es wird ja dann irgendwann auch erwähnt. Okay, jede Rachegeschichte könnte man jetzt irgendwie als Moby Dick-Verfilmung quasi ansehen. Aber hier wird es nochmal klar und offensiv gesagt, die erste Regiearbeit von Jonathan Frakes an dieser Stelle.
Im Filmbereich. Der hatte auch schon ein paar Serienfolgen gemacht. Ah, ja. Deswegen haben sie ihn genommen.
Von Nummer 1 kommt auch relativ wenig im Film vor, würde ich sagen. Deswegen vielleicht auch einfach ganz praktisch gewesen, dass er da nicht so oft in zweifacher Rolle am Set sein muss. Und ja, ich würde sagen, insgesamt ist die Geschichte so zweigeteilt. Einmal, was auf diesem Raumschiff quasi abgeht und dass sie immer auf diese Borgs treffen, fliehen müssen, dann mal in den Angriff gehen. Ich fand es wieder ein bisschen schade. Also es wird zwar erklärt, die Borgs an sich erklärt, aber ich bin ja überhaupt nicht drin in diesem Franchise und musste mir da schon zusammenreimen, was die Borg jetzt wirklich sind. Also,
aber war dir der Begriff Borg vorher ein Begriff?
Ja, das schon. Ich glaube,
das war nämlich bei mir auch der Fall. Ich habe so gelesen in der Filmbeschreibung Borg und wusste, okay, also konnte was damit anfangen. Also jetzt nichts Konkretes, aber irgendwie dieser Begriff Borg, Borg-Königin vor allem, hat mir was direkt gesagt.
Ja, und irgendwie hatte ich auch assoziiert mit so Maschinenwesen, die keine Gefühle haben und einfach alles töten wollen, beziehungsweise einnehmen wollen. Ich weiß nicht, ob so eine ähnliche Rasse bei Mass Effect gibt und ich deswegen irgendwie so da dran bin?
Ja, naja, die Geth sind ja so ein bisschen aufgestellt. Also bei Mass Effect, dieser Science-Fiction-Spielereihe, und die Geth sind eine das sind klassische Maschinen. Mit aber auch einem kollektiven Bewusstsein. Das heißt, es gibt keine einzelnen Individuen, sondern das ist alles über WLAN. ist ein großes Gedankenkollektiv.
Ja, und hier haben wir ja auch so eine Königin. Genau.
Genau, ja, aber diese Königin, das widerspricht diesen Gedanken ja schon wieder, dass das so. Da wird's dann eher so ein bisschen insektoid, passt zu dieser Body-Horror-Ästhetik, die da aufgezogen wird mit so schwarzem Fleisch und Kabeln und Fleisch, das sich mit Maschinen verbindet und so weiter. Das kriegt's noch am besten mit hin. Das sind ja so auch so eine Art Weltraum-Zombies, also zumindest verhalten sie sich sehr zombieartig. Und als sie dann auch am Anfang die Enterprise-Crew das erste Mal gegen die kämpft, dachte ich so, das ist ja easy. Die stapfen da durch die Gänge und dann werden die abgeschossen. Aber dann halt so nach 5 oder 10 Schüssen passen die sich auf einmal der Munition an. Und sind auf einmal immun dagegen. Und dann dachte ich, ja, okay, ist ja doch etwas schwieriger, die Lage.
Ja, oder dass sie sich halt einfach dran vorbeibewegen können, weil die erst angreifen, sobald sie als Bedrohung ansehen, sowas. Okay, schon ganz smart. Es ist zumindest smarter, wie ich am Anfang gedacht habe. Also ich habe auch gedacht, es sind einfach Maschinenwesen, die zerstören wollen und alles einnehmen wollen. Ganz so ist es zumindest nicht.
Nö, die handeln ja auch in der Überzeugung, dass wenn sie andere Spezies assimilieren, ne, also die jagen dann ja wirklich so Nanomaschinen rein und ersetzen dann organische Teile durch mechanische Teile, dass sie diese Wesen zu höherer Perfektion führen oder in Richtung Perfektion führen. Und diese ganze Spezies steht ja auch so ein bisschen im Zeichen der, sagen wir mal, Paranoia vor Digitaltechnik, die so in den 90ern langsam aufkam, Computer, die Menschen ersetzen und so weiter. Ist schon ein ganz interessantes Zeitdokument in der Hinsicht.
Ja, und dieses parasitäre Kybernetik oder so, wie man es auch immer nennen wollen, ist auch bewusst. Also es gibt ja eine Szene, wo Patrick Stewart sogar einen seiner Crew abschießt, quasi, als um ihnen zu helfen, Anführungszeichen, damit er halt nicht, weil irgendwie nur lebendiges Fleisch ja scheinbar übernommen werden kann. Ne, deswegen werden die nicht getötet, sondern so lebendig quasi ins Kollektiv aufgenommen. Mhm. An sich mochte ich das. Es kommt halt ein paar Mal zu oft vor, wie ich fand, dieser Konflikt zwischen, also Menschen laufen alienmäßig auf einer Raumstation rum und verstecken sich, beziehungsweise gehen in den Angriff über und treffen dann auf die Burg. Die Burg verlieren so ein bisschen an Schrecken, einfach weil man sie zu häufig trifft und zu häufig dann die Action ausbricht. Ja. Man hat da so noch so einen Nebenstrang, weil Data dann gefangen genommen wird von dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal Borgkönigin. Und quasi auch eingenommen wird und daraufhin ja auch das Ende quasi hinausgeht, ob er übernommen werden kann oder nicht. Als schon androides Wesen. Und dann gibt es noch ein bisschen Sexual Spannung zwischen den Robotern.
Ja, auch ganz seltsam. Aber sie versucht ihn ja zu verführen anhand seines Emotionschips und ihm diesem Wunsch zu ködern, dass er ja gerne menschlich sein würde. Sie verpasst die menschliche Haut und Blut und so weiter. Und ja, ist ja dann der Ausschlag.
Dass der Roboter einen anderen Roboter menschlich macht, quasi. Also, ja, nur einziges Ziel ist ja eigentlich, alle mechanisch zu machen. Und hier macht sich das.
Nee, das ist ja, also diese Borgs sind ja eine Verbindung aus organisch und Mechanik. Also, das sind ja keine reinen Maschinenwesen.
Genau, aber dieses Organische quasi dem Mechanischen einzuverleiben, könnte man sagen. Und hier macht es sich ja quasi andersrum. Dem Mechanik Leben einzuhauchen. Natürlich nur aus Eigennutz. Schöne Szene da auch am Anfang, oder relativ am Anfang, wenn sie durch die Gänge gehen und Data irgendwie sagt, ja, ich habe so ein bisschen Angst oder so ein bisschen Schrecken hier. Und dann Captain sagt, ja, schalt doch einfach deinen Emotionschip aus. Ah ja, stimmt. Ja. Und dann, manchmal beneide ich sie. Ja, auf der Erde, und dann, die parallel. Achso, ja.
Mhm. Warte mal kurz, wir haben noch diese Zero-G-Aktion draußen an der Hülle vom Raumschiff, wo sie dann Satellitenschüssel kaputt machen wollen.
Ja, stimmt, sie wollen irgendwas.
Das hast
du gesagt. Ich hatte eine andere Szene im Kopf, das war aber im Film davor. Nevermind.
Aber ich wollte bloß sagen, das war auch eine Szene, die. Klar, auch hier wieder Borg, Konfrontation, so ein bisschen Action, aber da muss ich sagen, fand ich schön einfach inszeniert, so mal wirklich in der Schwerelosigkeit draußen im All. Das hat man bei Star Trek, bei den Filmen bisher ja noch gar nicht so wirklich, ne? Dass man wirklich so im Vakuum des Weltalls
sah auch gut aus.
Düselt.
Also sah auch gut aus. Also da gab es andere Szenen, die jetzt vielleicht nicht so doll aussahen. Wobei, ich fand an sich dieses, ja, Giga-eske oder dieses, überall diese Kabel und du hattest gerade eben einen Begriff dafür benannt. Body-Horror-mäßige, genau. Dieses Body-Horror-mäßige, vielleicht auch ein bisschen, wie heißt der denn hier, die Fliege? Cronenberg-eske, wenn man so will. Fand ich auch ganz schön, ohne jetzt, dass es wirklich Horror ist, ne, aber es sah so ein bisschen auch, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen Zeitdokument-mäßig aus, Anfang der 2000er kamen ja auch so Videospiele raus, also ein bisschen später dann, aber wie Fahrenheit oder wie heißt nochmal das andere? Prey?
Oh, ja, das erste Prey habe ich geliebt.
Ja. Also gutes Zeitdokument auch irgendwie von der Ästhetik her. Sehr schön anzusehen. Und aber auch die CGI-Sequenzen können sich zumindest in dieser Sequenz sehen lassen. Obwohl ich den Plan nicht so ganz, also vielleicht bin ich auch wieder abgeschwiffen, sorry. An der Stelle, vielleicht habe ich die nicht so aufmerksam geschaut, wie ich hätte schauen sollen. Aber zumindest habe ich den Plan nicht ganz genau verstanden, warum. Also, den Plan, was sie da jetzt an der Außenhülle machen wollen. Ich habe vom Prinzip verstanden, was sie machen, aber warum das jetzt so viel Zeit eingenommen hat. Und vorher sind ja auch endlose Diskussionen zwischen Patrick Stewart und, wie heißt unsere Heldin nochmal, die ja dort gerettet wird.
Heldin würde ich sie nicht nennen. Also die Frau aus der Gegenwart. Leila oder sowas?
Lily Sloan?
Lily, ja.
Ja. Die Heldin ist vielleicht ein falscher Begriff, aber irgendwie so. Also sie ist auch nicht Damsel in Distress. Also sie hilft ja dann quasi schon, sobald sie mal darauf klarkommt, wo sie gerade ist, irgendwie Jean-Luc Picard in seinen, zumindest mit seinen Gedankengängen zu ordnen und macht ja, glaube ich, auch dann den Vergleich mit Moby Dick.
Ja, und auf der Erde derweil versuchen die diese beschädigte Rakete startbereit zu machen. Und da wird ein bisschen geschraubt und gequasselt, aber mehr passiert da auch nicht, oder? Ach doch, der gute Cochran, gespielt von James Cromwell, der kriegt so ein bisschen Panikattacke, weil die erzählen dem natürlich, was für ein bedeutender Visionär und was für ein Idol er in 200, 300 Jahren sein wird, dass hier eine Statue von ihm steht und dass er allein dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit Kontakt mit Aliens aufnimmt, in den Weltraum fliegt und sich in einer besseren Zukunft bald befinden wird, weil sich die ganze Menschheit vereint angesichts dieses Fortschritts. Und er kriegt so ein bisschen Panikattacke und hat keinen Bock mehr darauf. Er ist nicht das Idol. Ja, er ist nicht das Idol, was sie sich vorstellen. Er ist halt so ein, er trinkt gerne und er will, macht das nur, um Geld zu haben, um sich zur Ruhe zu setzen.
Ja, nett. Also an sich, die Idee fand ich schon cool, ne, dass man jetzt quasi den Typen, der in der Zukunft, also das ist wie ja, wenn du jetzt irgendwelche Geschichten hast und sie treffen auf einmal auf, weiß ich nicht, Isaac Newton oder auf Albert Einstein oder sowas und erzählst denen erstmal, was für ein krasser Typ er in der Zukunft ist oder was für krasse Dinge er tun wird und dass irgendwie meine Schule nach dir benannt ist und irgendwie eine Statue genau steht, wo du gerade stehst und so. Fand ich irgendwie ganz süß, auch dass sie solche Fehler machen irgendwie. Ne, darum geht's ja auch häufig zumindest in der alten Serie, die ich gesehen habe, dass sie dann auf anderen Planeten landen und auch irgendwie solche dümmlichen Fehler machen oder sowas und die Doktrine nicht folgen. Und hier muss es natürlich sein, dass sie ihn irgendwie dazu bringen, seinen Plan auch in die Tat umzusetzen. Und ich fand seinen Charakter irgendwie schon interessant. Geht dann vielleicht ein bisschen schnell am Ende. Ne? Also von, ich bin komplett verzweifelt und ich kann hier gar nichts zu, ich nehme mein Schicksal an, ist eine Szene gefühlt. Aber trotzdem, es war irgendwie cool geschauspielert von ihm und wie er dann auch in den Wald rennt und dann so komplett nicht mehr weiß, was er tun soll. Und ich fand das an sich eine nette Idee. Ja. Ob das jetzt.
Ja.
Man braucht ja immer so eine Nebenstory, sonst trägt es sich vielleicht auch nicht.
Ja. Ist halt, es steht in dem Gedanken, Geschichte, wie wird die verfälscht durch Idolisierung, durch diejenigen, von denen sie geschrieben wird.
Ich fand's auch optisch einfach einen guten Wechsel zu diesen Body-Horror-Elementen, irgendwie alles im Raumschiff und dann hast du hier diese abgefuckte Erde irgendwie, diese von Punkern besucht, also immer wenn die Erde ja untergeht, dann werden ja scheinbar Punker zu neuen Lebensformen oder alle ziehen sich so an zumindest, in den 90ern nochmal mehr als sonst wann. Und das fand ich irgendwie ganz cool, der Angriff am Anfang auch irgendwie, ja, ganz schön, kann man schon machen, trägt sich.
Das geht dann alles klar und die machen ihren Flug und Picard will noch Data retten, der erst so tut, als ob er assimiliert wurde, aber dann letztendlich doch die Borg verrät, tötet.
Ja, das war vorauszusehen.
Nicht so schön inszeniert, finde ich. Ein bisschen hemdsärmelig, wie sich dann auch Picard da so an zwei Seilen, Schläuchen nach oben hangelt.
Aber ich fand aber dieser Gas am unten oder was das ist, irgendwie, wo sie dann reinstürzt, irgendwie, das hatte was. So ein bisschen König der Löwen in anders. Ist auch zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr her. Zwei Jahre her. Ja, was wollte ich noch? Irgendwas hatte ich gerade eben noch. Eine Szene. Ah ja, kannst du mir eine Sache erklären? Wahrscheinlich nicht, aber ich frage dich trotzdem. Sie reisen ja durch die Zeit wieder. Und wir hatten ja schon mal einen Star Trek-Film, wo sie durch die Zeit reisen. Da mussten sie doch einmal mit Warp-Antrieb um die Sonne herum fliegen oder was war. Irgendwas mussten sie zumindest krasses machen, um in die Vergangenheit zu fliegen. Mussten sie ja hier nicht. Warum?
Naja, also bei der Hinreise sind sie ja einem Borg-Zeit-Tunnel.
Ah, die Borgs brauchen keinen.
Die Borg brauchen die anscheinend nicht. Wir müssen unbedingt mal mit Benny eine Zeitreisefolge machen.
Eine Zeitreisefolge?
Es ist halt echt. Du kannst. Ich glaube, immer wenn Zeitreise vorkommt, du darfst es nicht zu sehr hinterfragen. Weil dann bist du ganz schnell bei, warum reisen sie nicht noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit? Warum und wie funktioniert das? Also, ich weiß auch nicht, was für eine Geschichte Zeitreise in einem Star Trek-Universum hat, aber das haben wir ja auch schon bei Teil 4 festgestellt. Es kommt etwas aus dem Nichts, dieses, ach ja, machen wir es genau wie damals und reisen.
Gut, da haben sie wenigstens einen Witz drüber gemacht, so nach dem Motto, haben wir doch schon mal gemacht, passt doch. Aber hier ist das ja ernst gemeint und ja, also zumindest bei allen Zeitreisen in die Vergangenheit immer ein bisschen schwierig. Ich glaube auch, wahrscheinlich wollten sie auch wieder eine Zeitreise machen, so nach dem Motto, das hat schon mal gut funktioniert, so eine Storyline, das machen wir jetzt wieder. Nur reisen wir halt natürlich eine andere Zeit.
Ich war aber sehr froh, dass sie nicht wieder irgendwo in den 90ern ums Jahr 2000 gelandet sind, sondern halt schon noch in, von uns aus gesehen, der Zukunft.
Auf jeden Fall.
Und ja auch in einer durchaus spannenden Periode, wenn sie dann so ein bisschen Worldbuilding noch betreiben mit, ne, Dritter Weltkrieg gerade vorbei, 600 Millionen Tote, die Menschheit ist ganz, ganz schwach und zerrüttet und das ist so der Tag, an dem die Menschheit endlich zu den Sternen aufbricht langsam.
Eine schöne Botschaft am Ende. Wie kommen sie am Ende nochmal zurück? Ah ja, mit der Technologie, stimmt natürlich, ja. Die brauchen ja den Warp-Antrieb.
Es kommt dann auch zum Erstkontakt, das wird noch gezeigt, ne? Die Klingonen, ich will die ganze Zeit Klingonen sagen, die Vulkanier landen und da sind noch so zwei Momente der Verwirrung für mich gewesen. A, können sofort die Sprache der Menschen sprechen.
Ja, gut.
Und B, sie sagen, lebt lang und erfolgreich.
Oh, ja gut, aber weil halt noch kein Frieden da ist vielleicht?
Naja, also lebt lang und erfolgreich ist ja die bessere, treffendere Übersetzung von live long and prosper. Prosper ist ja gedeihen, erfolgreich sein.
Du hast jetzt vielleicht die englische Synchro mal angemacht, was sie da sagen, also ob sie da auch was anderes sagen.
Glaube nicht. Ich glaube, also live long and prosper ist ja schon vorher geläufig, aber in den, also lebt lang und in Frieden war ja schon das Geläufige vorher schon in der deutschen Synchro. Deswegen weiß ich nicht, warum sie auf immer in der deutschen sich entschieden haben, da lebt lang und
erfolgreich. Ich kann mir halt vorstellen, dass es im Englischen auch was anderes sagen. Also nicht live long and prosper.
Wenn du mir eine Minute gibst, dann werde ich das mal nachchecken.
Du schneidest den Spaß hier krass und machen, was du möchtest.
Ja, eine Milliarde Cookies. Suchfunktion bei Paramount Plus übrigens ganz, ganz grausam. Wenn ich Star Trek 8 und 8 als Zahl eingebe, findet er nichts. Ich muss VIII eingeben. Video zurzeit nicht verfügbar. Ja, Paramount Plus will gerade nicht.
Okay.
Die lief gerade und jetzt kommt auf einmal, ist zurzeit nicht verfügbar. Gut, lässt sich nicht nachprüfen. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie auch im Englischen sagen, live long and prosper, wie es für die Vulkanier.
Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich habe gedacht, es hätte sich in Jahrhunderten vielleicht einfach geändert, weil Frieden dann wichtiger wird oder sowas. Oder die Vulkanier. Vielleicht gibt es ja eine Folge, wo die Vulkanier auf einmal sagen, nein, wir sagen das nicht mehr, sondern sagen jetzt das andere. I don't know. Oder es ist einfach
Trekkies da draußen, helft uns.
Wir sind verloren. Verloren im Weltall. Oder einfach ein Übersetzungsfehler. Das kann natürlich auch gut sein. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass sich ein South Park-Gag nach Jahren für mich mal erklärt. Weil es gibt eine South Park-Folge, wo auch die Aliens auf die Erde kommen, nachdem zum ersten Mal ein Antrieb entdeckt worden ist. Das war, ich glaube, es ist die Folge, wo Randy Marsh so ein Fahrrad entwickelt, was du mit dem Mund steuerst. Falls du die Folge noch kennst, so ein rundes Ding. Und irgendwie, du hast den Mundantrieb erfunden, jetzt seid ihr ein Wesen höherer Stufe oder sowas.
sag mir irgendwas.
Jetzt ist ja quasi das Gleiche, dass die anderen.
Ach, ist das nicht dieses Fahrrad, was auch dann mit diversen Dildos operiert oder so?
Ja, hier ist quasi die Referenz dazu, in dem natürlich auch die Vulkane zum ersten Mal kommen, nachdem sie den Warp-Antrieb erfunden haben. Ziemlich lange dafür, dass sich der Filmtitel irgendwann mal erklärt. Ja, was gehen wir denn?
Dem Spaß?
Ich bin, ehrlich zu sein, bin ich wie bei dem anderen Film auch. An sich trägt sich die Story schon, ne, und auch die Charaktere und die Handlung. Und ich nehme das auch Patrick Stewart ab, dass er so diesen Hass entwickelt und dann unvernünftig vielleicht auch mal handelt. Und das trägt sich schon. Aber jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also es hat nicht wirklich die Momente, die so einen Impact haben, die mehr in Erinnerung bleiben. Um ehrlich zu sein, zerfällt die Erinnerung zu diesem Film und zu Szenen relativ schnell. Ne? Aber auch die Nebenhandlungen an sich interessant genug, um unterhaltsam zu sein. Nicht mehr, nicht weniger. Ähnlich wie beim anderen Film bin ich dann bei 3 von 5 Photon-Torpedos.
Ja, der hat für mich ähnliche Probleme, was die Charaktere in allem voran Picard betrifft, wie der davor. Aber ich finde, er hat visuell und in Sachen Handlung eine eigene Identität, eine bessere Identität. An den, gerade durch die Borg, werde ich mich doch noch eher erinnern als an den Treffen der Generation. Und dann schließe ich mit dem hier zu dir auf und sage auch 3 von 5 Torpedos.
Die Optik ist natürlich noch mal was den irgendwie herausragend macht. Vielleicht bleibt das auch hängen.
diese Weltraumschlacht am Anfang ist auch ziemlich schick.
Ja, ja. es sind zumindest schöne Piu-Piu-Geräusche und Piu-Piu-Piu. Ja, also da habe ich auch gedacht, das hatte ich auch, hatten wir noch gar nicht, oder? So eine richtige Weltraumschlacht bei Star Trek, wo so verschiedene Schiffe mal im Krieg sind.
Ja, darum geht's ja aber auch bei Star Trek nicht wirklich.
Habe ich aber auch gelesen, dass der auch kritisiert wird dafür, dass so ein bisschen die Star Trek-Ideale verraten werden, indem halt nicht auf eine neue, also dass die Borg so, sie müssen zerstört werden, ne, und nicht irgendwie mit Frieden und die Menschen sind ja jetzt gut und wollen nicht einfach nur ausrotten, sondern erstmal die Diplomatie-Weg gehen und so. Ja, aber dafür haben wir mal ein bisschen Action hier drin im Kasten, ist auch schön.
Ja, ja. Bisschen ballern, bisschen geil. Fäuste. Wir schauen mal. Das wird noch heftiger.
Meinst du?
Weiß ich nicht. Naja, also auf jeden Fall mit ab Film Nummer 11.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, als nächstes haben wir, das ist auf jeden Fall der Aufstand im Deutschen. Und ach so, wie heißt Nemesis im Deutschen? Nemesis, okay. Nemesis, der nächste. Ich wusste auch nicht mal, dass ein Star Trek-Film mit diesem Titel existiert. Deswegen bin ich echt gespannt, was der auf uns bringen wird. Im Englischen Insurrection. Ja, und Nemesis, glaube ich, habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Zumindest Teile davon. Deswegen bleibt spannend auf jeden Fall. Hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Ach, wir sind guter
Dinge. Bleibt bei uns dran. Auf jeden Fall. Zwei Filme haben wir noch mit der Crew. Dann geht's in die Moderne.
Dann wird uns J.J. Abrams wird unsere Augen herausblinken.
Lens Flares,
danke.
Da freuen wir uns auch drauf. Gut.
Gut.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal zur Jahrtausendwende und zu dem Film dazu. Mhm. Und bis dahin lebt lang und, was war's, erfolgreich? Erfolgreich.
Erfolgreich.
Lebt lang und erfolgreich.
Mr. Spock, wie heißt es denn wirklich?
Leben Sie lang und in Frieden.